Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Simone Miller. Herzlich willkommen. Wir alle sind Kinder unserer Zeit. Wir essen, kleiden uns, bewegen uns, fühlen und denken so, wie das eben typisch ist. In diesem Land, zu dieser Zeit, im eigenen Milieu. Natürlich sind wir alle auch einzigartig. Unsere zweite Natur aber, die ist gemacht aus den Umständen, in denen wir leben. Was aber, wenn unsere Lebensform in vielerlei Hinsicht problematisch ist? Wenn wir uns also gar nicht recht darauf verlassen können, dass unsere Gewohnheiten, Bedürfnisse, Ansichten angemessen sind, richtig sind, im Einklang stehen mit einer guten Ordnung? Dann müssen wir auf die sogenannten Gegengemeinschaften hören, denn die wissen besser, was eine gute und gerechte Gesellschaft ist. Und sie leben sie auch teilweise schon. Das ist jedenfalls die These des Philosophen Daniel Loik. Er spricht sogar von der Überlegenheit der Unterlegenen. Und was er damit genau meint, das finden wir jetzt raus. Herzlich willkommen, Daniel Loik.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Daniel Loik, warum können wir uns als Otto-Normalbürger oder Bürgerin in Ihren Augen eben nicht darauf verlassen, dass die Art und Weise, wie wir so leben, fühlen, urteilen, schon ganz okay ist, dass wir uns in einigen Fehlern zwar hin und wieder korrigieren müssen, aber wir grundsätzlich doch irgendwie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, wie man so schön sagt?
Ja, also ich glaube, das liegt vor allem daran, dass wir in einer Welt leben, die von vielfältigen Herrschaftsverhältnissen immer noch durchzogen ist. Also zum Beispiel alle, die diese Sendung hören wahrscheinlich, leben im globalen Norden. Wir sind in einem Herrschaftsverhältnis gegenüber den Ländern des globalen Südens. Es gibt auch innerhalb unserer Gesellschaften Herrschaftsverhältnisse, zum Beispiel sexistische Unterdrückung von Frauen, Ausschluss von schwulen und lesbischen Lebensweisen, die Unterdrückung der ArbeiterInnen und Arbeiter durch den Chef und so weiter. Und diese vielfältigen Herrschaftsverhältnisse haben einen Effekt auf unsere Subjektivität, je nachdem, wie wir in diesen Herrschaftsverhältnissen situiert sind. Und das ist natürlich komplex. Wir sind nie nur auf einer Seite. Häufig sind wir auf verschiedenen Seiten von Herrschaftsverhältnissen. Auf der einen Seite sind wir vielleicht bevorzugt, auf der anderen Seite dann doch unterdrückt. Aber ich glaube trotzdem, dass man daran festhalten muss, dass es so etwas wie Herrschaft gibt und dass das auch einen Effekt auf unser Denken hat, auf unsere Psyche, auf unsere Gefühle, auf unsere Moralvorstellung und Handlungserwartung. Und dass die Menschen, die von Herrschaft profitieren, die davon privilegiert sind, dass das auf eine bestimmte Weise Blockaden erzeugt. Also dass wir eben, obwohl wir privilegiert sind, obwohl wir dominanten Lebensformen angehören, oder nicht obwohl, sondern gerade deshalb bestimmte Sachen nicht sehen können, bestimmte Sachen nicht fühlen können, bestimmte Sachen nicht erleben können. Und dass da eben deshalb diejenigen Gruppen, die unterlegen sind, also das heißt, die unterdrückt sind oder marginalisiert sind, einen besseren Zugang haben zu solchen Erfahrungsqualitäten.
Jetzt haben Sie gerade schon die sogenannten Herrschenden angesprochen und auch die Blockaden, die Sie annehmen. Das sind Wissensblockaden, Gefühlsblockaden, Ästhetikblockaden. Und Sie sagen, dass sie sogar fast zwangsläufig sich ergeben aus einer dominanten Position. Warum zwangsläufig und woraus ergeben sich diese Blockaden? Vielleicht können Sie uns mal ein Beispiel geben.
Ja, also bevor ich das Beispiel gebe, vielleicht noch eine kurze begriffliche Vorsichtsmaßnahme. Also ich glaube, die Herrschenden ist natürlich nur metaphorisch gemeint von mir. Also ich glaube, man darf sich Herrschaft eben gerade nicht unbedingt personal vorstellen, als ob da jetzt eine Gruppe ist, die sitzt zusammen und überlegt, wie kann sich am besten die andere Gruppe unterdrücken, sondern die Herrschaftsverhältnisse, unter denen wir leben, sind häufig eher anonym, sind über große Territorien verteilt, sind nicht unbedingt sichtbar. Ich weiß gar nicht, wer mich jetzt gerade beherrscht in meinem Leben. Aber trotzdem glaube ich eben, Herrschaft besteht und Herrschaft hat einen Effekt, unterschiedlichen Effekt auf die Menschen, je nachdem, wo sie sich befinden. Und da kommt es eben zu diesen Blockaden. Der antikoloniale Theoretiker Aimé Césaire hat das mit Bezug auf den Kolonialismus zum Beispiel gut ausgeführt. Wenn er sagt, eigentlich der Kolonialismus entzivilisiert vor allem die Kolonisatoren. Derjenige, der einen anderen foltert, derjenige, der einen anderen dehumanisiert, ist am Ende eigentlich selbst der Wilde. Und das hat eben Césaire nicht nur auf die Leute bezogen, die das in den Kolonien machen, die in Madagaskar oder Vietnam oder in anderen Kontexten diese Akte ausführen, sondern auch diejenigen, die in den kolonisierenden Ländern das mittragen, die davon profitieren, die das nicht sehen wollen. Und so ist es, glaube ich, so, dass wir alle die wir profitieren von bestimmten Herrschaftsverhältnissen, uns die Welt auf eine Weise zurechtlegen, dass wir bestimmte Gefühlsstrukturen ausbilden müssen, die es uns erlauben, überhaupt weiter zu existieren in dieser Welt. Ja, also zum Beispiel bestimmte Sachen nicht als etwas zu sehen, was uns angeht, was uns empört. Da müssen wir uns auf eine Weise kalt gegen machen oder indifferent gegen machen und bestimmte Sensibilitäten abtöten. Ein anderes Beispiel ist, wie man sich das vielleicht eher auf der Erkenntnisebene klar machen kann, die MeToo-Bewegung. Ja, also da war es so, dass allein durch diesen Hashtag MeToo, wo Tausende und Abertausende von Frauen berichtet haben von ihren Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt, auf einmal das Ausmaß davon in der gesamten Gesellschaft klar geworden ist und viele Männer dann davon überrascht waren. Viele Frauen das aber schon vorher wussten, gar nicht überrascht waren davon. Das heißt, Frauen hatten aufgrund von ihren eigenen Erfahrungen, aufgrund von dem, was sie schon erlebt haben, auch aufgrund von vielleicht alternativen Interpretationsmustern, einen besseren Zugang zur Wahrheit über unsere Gesellschaft, als es die Männer hatten, obwohl die Männer eigentlich ja die Privilegierten sind. Also so kann man sich klar machen, dass es immer wieder zu dieser Umdrehung kommt. Es kann sein, dass man auf der einen Seite sozial, politisch, ökonomisch privilegiert ist, aber eben epistemisch gesehen, das heißt erkenntnismäßig oder moralisch gesehen, also in Bezug auf die eigenen Handlungen oder Handlungserwartungen, einen Nachteil hat.
Und von da aus betrachtet ist Ihre weiterführende These jetzt, dass es eben Gruppen gibt, die einen entscheidenden Vorteil haben gegenüber der dominanten Mehrheitsgesellschaft, wenn es darum geht, gut und gerecht zu leben, sich eine gute und gerechte Gesellschaft auch vorzustellen. Sie sagen sogar, die Lebensvollzüge dieser Gruppen seien besser als die der Mehrheitsgesellschaft. Das ist eine recht steile These. Besser in welcher Hinsicht denn?
Ja, also ich glaube, besser kann man in verschiedener Hinsicht ausbuchstabieren. Also wenn man zum Beispiel über die epistemische Dimension redet, das heißt, wenn man darüber redet, welchen Zugang Menschen zur Erkenntnis haben oder zum Wissensproduktion haben, dann ist dort bereits eine Art Gütekriterium mitgegeben, nämlich eben die Wahrheit. Also was ist denn die richtige Beschreibung unseres Zusammenlebens? Und wenn es stimmt, dass wir in einer Gesellschaft leben, die von Sexismus durchzogen ist, in der zum Beispiel Frauen sehr, sehr häufig Opfer von sexualisierter Gewalt werden. So und so viele Frauen werden pro Tag von ihrem Partner sogar ermordet. Und das ist etwas, was eben viele Männer nicht sehen. Ja, also wo sie ihr Leben Tag für Tag leben können und dann gar nicht davon ausgehen, dass es so etwas wie Sexismus gibt. Und viele Frauen aufgrund von ihren Erfahrungen haben eben dieses Wissen schon. Das heißt, da kann man, glaube ich, von einem Besser sprechen oder einer Überlegenheit in dem Sinne, dass es dort einen besseren Zugang zu der wahren Gestalt unserer Gesellschaft kommt. Das ist aber nur die epistemische Seite. Man kann sich das auch eben moralisch vorstellen, wie ich gerade schon mit Bezug auf den Kolonialismus gezeigt habe. Wir haben bestimmte moralische Weltvorstellungen, die uns begleiten, die eingespielt sind, die, wie Sie sagen, in unsere zweite Natur übergegangen sind und die zum Beispiel es uns ermöglichen, die Tatsache, dass 10.000 Menschen in den letzten 10 Jahren im Mittelmeer ertrunken sind, beim Versuch nach Europa zu gelangen, das als etwas zu kodieren und zu übersetzen, was uns irgendwie nichts angeht oder was wir ertragen können, was uns auf eine Weise auch egal geworden ist. Und auch da würde ich sagen, ja, bestimmte Gruppen, zum Beispiel diejenigen, die selber ausgesetzt sind dieser Form von Ausschluss, die sind nicht gezwungen, so eine Moralvorstellung anzunehmen. Die haben einen anderen Zugang. Das heißt, die sind dann auf eine moralische, auf eine normative Weise besser.
Jetzt haben Sie mit Blick auf die Wissensachse, also die epistemische Achse, einen Maßstab genannt, den Sie da zugrunde legen, nämlich die Wahrheit. Aber wenn es jetzt um eine gute und gerechte Gesellschaft geht, dann stellt sich natürlich nochmal die übergeordnete und ziemlich wichtige Frage, was ist nämlich eigentlich der Maßstab, an dem sich dieses Besser der Gesellschaft bemessen lässt? Woher beziehen Sie den für Ihre These?
Ja, auch da will ich vielleicht kurz ein Missverständnis ausräumen. Also beim Besser, das Bessersein oder diese Überlegenheit ist natürlich in gewisser Weise auch provokativ gemeint. Ja, also ich denke mir das auch nicht selber aus, sondern diesen Überlegenheitsanspruch, den entdecke ich in den Theoriebildungen, in den Manifesten, in den Selbstverständnissen von vielen Gegengemeinschaften selber. Das ist nicht etwas, was von außen erst konstruiert wird, sondern ich versuche in dem Buch zu verstehen, wie kann man genau diese Erfahrung von Überlegenheit, die eben viele unterdrückte Gruppen trotz ihrer Unterdrückung beziehungsweise wegen ihrer Unterdrückung erheben, Wie kann man den verstehen? Das heißt, das ist nicht so gemeint, dass da jetzt ein neutraler Richter sitzt, der sagt, der guckt sich dann von außen, also Gott oder so, der guckt sich von außen unterschiedliche Lebensweisen an und sagt dann, die eine ist besser als die andere. Diesen Maßstab haben wir nicht, sondern wir sind ja immer schon in einer Lebensform selber drin. Ich versuche eben einfach nur zu rekonstruieren, wie kann man verstehen, dass dieser Überlegenheitsanspruch von vielen Gruppen erhoben wird. Und da gibt es, glaube ich, nicht einen Maßstab. Es ist nicht so, dass alle über denselben Standard geschert werden, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Maßstäbe, ja, eben moralische, epistemische. Man kann vielleicht auch noch ästhetische dazu zählen oder affektive oder vielleicht solche, wie die auch einfach mit der Stabilität oder mit dem Funktionieren von bestimmten Zusammenlebensformen zu tun haben.
Aber wenn ich das nochmal einmal nachhaken darf, also ich hatte die These schon nicht nur rekonstruktiv verstanden, sondern ich hatte schon den Eindruck, dass Sie jetzt auch hinten raus in dem Buch diese These schon auch stark machen und von diesen Gegengemeinschaften aus, die wir jetzt gleich noch besser angucken und besser verstehen werden, durchaus sozusagen einen Schritt weitergehen und sagen, wenn es zu einer progressiven Transformation unserer Gesellschaft kommen soll, dann müssen wir ausgehen von den Anliegen und auch den Visionen dieser Gegengemeinschaften.
Ja, das würde ich auch tatsächlich so sagen. Das kommt einfach daher, dass ich glaube, dass, also wenn es stimmt, dass viele Gegengemeinschaften Zugang zu Formen von Wissen haben, zu Formen von Normativität haben und so weiter, der dominanten Gruppen vorenthalten ist, dann kann eine Befreiung oder eine Emanzipation nicht darin bestehen, dass man einfach die schon etablierte Wissensproduktion, die schon etablierte Normativität und so weiter auf alle ausweitet. Und das ist eine Vorstellung, die sehr viele Leute haben und die auch in der Philosophie sehr verbreitet ist. Zum Beispiel, wenn Jürgen Habermas von der Moderne als einem unvollendeten Projekt spricht. Da wird also eben nur das, was es schon gibt, vollendet, ja, oder ausgeweitet oder vervollständigt. Und das ist, glaube ich, eine Strategie, die total verkennt, welche Blockaden die dominante Perspektive ausgesetzt ist. Und deshalb gibt es gar keine andere Möglichkeit, als von der entgegengesetzten Perspektive auszugehen und zu sagen, was passiert denn, wenn man gerade die Perspektive derjenigen universalisiert, die aus der bisherigen Welt ausgeschlossen oder von ihr unterdrückt sind. Und das kann man wieder auf verschiedene Weisen sich klar machen. Also zum Beispiel während des AIDS-Aktivismus, das ist ein Beispiel, was sehr häufig verwendet wird, AIDS-Aktivismus der 80er und 90er Jahre in den USA, wo viele schwule Männer aus allen gesellschaftlichen Zusammenhängen herausgefallen sind, sowohl aus der staatlichen Gesundheitsversorgung als auch aus den Familienstrukturen und gerade aus dieser Exklusion eine andere Form von Familienhaftigkeit, von Freundschaft, von sozialen Bezügen aufzubauen gezwungen waren. Und diese neuen Verwandtschaftsformen sich letztlich als stabiler, als solidarischer, auch als intensiver herausgestellt haben als die der dominanten Gesellschaft. Ja, trotz dieses unendlichen Leids und dieser vielen Toten bedeutet das, dass ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, zum Beispiel, was ist eine gelungene Form von Verwandtschaft, was ist eine gelungene Form von sozialen Intimverhältnissen, sollte man sich eben eher an diesen Experimenten orientieren als an den Dominanten, die überhaupt erst zu diesem Ausschluss geführt haben.
Gut, diese Art von These, die werden wir sicher später nochmal aufgreifen und auf die zurückkommen und weiter diskutieren. Jetzt sollten wir aber zunächst mal klären, was sind das eigentlich für Gruppen, die Sie da vor Augen haben? Sie sprechen, haben wir schon gehört, von sogenannten Gegengemeinschaften, die sich eben auszeichnen durch eine gewisse Distanz von der dominanten Mehrheitsgesellschaft, eine Distanz, die sich ergibt aus Vorenthaltungen, also aus Unrechtserfahrungen, Missachtungs-, Diskriminierungserfahrungen und so weiter. Aber Unrechtserfahrungen machen einen ja nicht automatisch zu einem besseren Menschen. Auch zum Beispiel in rechtsradikalen Kreisen gibt es Menschen, die typischerweise anfällig sind für Unrechtserfahrungen. Frauen, Juden, Muslime, Transleute, arme Menschen und so weiter. Was macht also eine Gegengemeinschaft zu einer in Anführungszeichen guten Gegengemeinschaft in ihrem Sinne?
Ja, also ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig zu betonen, dass ich nicht die These vertrete, wie Sie jetzt auch gesagt haben, dass es automatisch ist. Ja, und das wird auch eigentlich nicht, niemand würde diese These aufstellen, zu sagen, nur weil ich eine Frau oder eine schwarze Person oder schwul oder und so weiter bin, bin ich automatisch auf dieser Seite der, habe ich Recht, ja, oder habe eine bessere Moral oder sowas. Es gibt zigfache Beispiele dafür, wo das nicht der Fall sein kann. Also es gibt offensichtlich unterdrückte Gruppen, die selber unter bestimmten Blockaden leiden, die auch traumatische Erfahrungen gemacht haben, vielleicht ihr Unrecht gar nicht artikulieren können oder im Extremfall, jetzt ihr Beispiel, sogar selber zur dominanten Gruppe werden oder werden wollen, ja, Rechtsradikale und so weiter. Das heißt, es muss noch etwas dazukommen. Die Unterdrückung selber reicht nicht aus, sondern es muss noch was dazukommen. Und das, würde ich sagen, sind Prozesse der Kollektivierung, der Gegenvergemeinschaftlichung. Also es reicht nicht aus, eine bestimmte Unrechtserfahrung zu machen, sondern ich brauche überhaupt einen Interpretationsrahmen, auch einen normativen Rahmen, um diese Erfahrung überhaupt einzuordnen und als solche zu benennen, damit sich dieser Vorteil auch wirklich erschließen kann. Und das ist das, was meiner Meinung nach nur kollektiv geschehen kann. Deshalb spreche ich von Gegengemeinschaften. Also das ist etwas, was ich nur dann erzeugen kann, wenn Menschen zusammenkommen. Und eine rechtsradikale Gemeinschaft von Unterdrückten würde ich in meinem Vokabular nicht als Gegengemeinschaft beschreiben, weil sie eben darauf abzielt, nicht die bestehenden Sozialformen zu überwinden, sondern eher sie zu verstärken, sie noch zu radikalisieren.
Aber jetzt haben Sie gesagt, da müssen Leute zusammenkommen. Aber was müssen die dann leisten, wenn sie zusammenkommen? Weil zusammenfinden tun sich ja eben zum Beispiel auch rechtsradikale Leute und schmieden dann Umsturzpläne und so weiter, die alle wohl bekannt sind, die wir jetzt hier weiter nicht erörtern müssen. Das heißt, es muss ja eine bestimmte Interpretationsleistung sich vollziehen, damit sich diese Gegengemeinschaft in ihrem Sinne qualifizieren kann. Wie qualifiziert sie sich?
Also das ist sicherlich das Rätsel, das viele emanzipatorische Bewegungen eigentlich von Anbeginn immer wieder haben. Die Frage, wie können sich aus sozialen, persönlichen Identitäten politische Subjektivitäten bilden? Wie kann es sein, dass der Arbeiter zum Proletarier wird oder die Frau zur Feministin? Und diese Übersetzungsleistung ist eben, glaube ich, nicht einfach nur eine einfache Überzeugung, wo man mit guten Argumenten kommt, sondern es hat zu tun mit sozialen Prozessen, mit Lebensformen. Ein klassisches Beispiel, was sehr häufig angeführt wird, ist die Praxis des feministischen Consciousness Raising, ja, also die im radikalen Feminismus in den 60er und 70er Jahren sehr weit verbreitet war, wo Frauen einfach damit beginnen, zusammenzukommen, sich zusammenzusetzen und über ihre persönlichen Erfahrungen zu sprechen. Auch über sehr, sehr intime Erfahrungen, wo es um sexualisierte Gewalt geht, wo es auch um Orgasmus und um Menstruation und solche Sachen geht. Also sehr, sehr persönliche Sachen. Und da über diesen Prozess des darüber Sprechens ein politisches Bewusstsein sich entwickelt, nämlich man stellt fest, die andere hat genau die gleichen Erfahrungen mit ihrem Ehemann gemacht. Das, was mir passiert, ist gar nicht nur was, was mich betrifft, sondern es ist eine geteilte Situation. Und daraus entwickelt sich, also durch die Kollektivierung, entwickelt sich eine neue Form von Zusammenschluss, die auch eben diese Distanz zu den eingespielten Verhältnissen und auch zu der vorherigen Identität ermöglicht. Das heißt, eine Gegengemeinschaft ist immer eine, die eine Distanz zur eigenen Gefundenheit oder Geworfenheit, eine Distanz zur eigenen Identität herstellt. Und diese Distanz ist wichtig auch, um zu verstehen, was der Unterschied ist zwischen zum Beispiel feministischen Frauengruppen und rechtsradikalen Frauengruppen, ja, weil eben faschistische Gemeinschaften von Unterdrückten nicht in der Lage sind, würde ich sagen, mit dieser Distanz umzugehen, sondern die arbeiten eben häufig mit Vorstellungen von Naturalisierung, von Natürlichkeit, von Leistung, wo nicht eine Form von Konfliktualität und so weiter gedacht werden kann.
Jetzt heben Sie also gerade sehr stark ab auf das Spannungsverhältnis, das dann entsteht zwischen diesen Gruppen und der dominanten Mehrheitsgesellschaft. Es könnte jetzt so klingen, auf den ersten Blick zumindest, als wäre dann die Gegengemeinschaft in sich relativ homogen. Sehen wir uns aber das mal zum Beispiel an der feministischen Szene, sagen wir mal, genauer an. Die ist ja in sich gerade nicht homogen, sondern selbst total umkämpft. Also es gibt keinen feministischen Konsens, höchstens einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Es gibt teils erbitterte Grabenkämpfe, Generationenkonflikte, ganz verschiedene Vorstellungen darüber, was Geschlecht eigentlich ist, wer das Subjekt oder die Subjekte des Feminismus sind, widersprüchliche Utopien und total verschiedene politische Strategien. Was an dieser Lage ist nun also vorteilhaft, vorteilig gegenüber dieser Mehrheitsgesellschaft?
Ja, also das ist, glaube ich, nicht nur für den Feminismus richtig, sondern für alle Gegengemeinschaften, dass die sehr, sehr umstritten sind und auch intern sehr umstritten sind. Es ist auch so, dass es innerhalb von Gegengemeinschaften wieder zu Formen von Herrschaft kommen kann, dass Gegengemeinschaften untereinander vielleicht in einem Konkurrenzverhältnis stehen oder in einem Herrschaftsverhältnis sogar stehen. Also vielleicht eine weiße Feministin ist auf der einen Seite Feministin, auf der anderen Seite eben aber auch weiß und so weiter. Also es gibt sehr, sehr komplizierte, intern und extern umstrittene Subjektivierung in Gegengemeinschaften. Und das ist mir auch wichtig zu betonen, dass Gegengemeinschaften nicht homogene Bubbles sind, ja, die komplett abgeschlossen sind, sondern die befinden sich in einem ständigen Austauschprozess und auch Prozess der Kontamination eigentlich mit der sie umgebenden Gesellschaft. Deshalb darf man sich das nicht so als eine homogene Gruppe vorstellen. Aber ich würde halt sagen, dass gerade dieser Streit, gerade die Umstrittenheit, das Vorteilhafte ist. Ja, gerade die Tatsache, dass man immer wieder herausgefordert wird in seiner eigenen Positionierung, immer wieder neu das erkämpfen muss, das erzeugt eine Form von Kompetenz, eine Form von Übung. Und das ist das, was diesen Vorteil erzeugt. Das fühlt sich natürlich im realen Fall nicht unbedingt gut an. Sowieso fühlen sich diese ganzen Vorteile, von denen ich spreche, nicht unbedingt gut an, weil das ist ein Wissen über schreckliche Sachen oder das ist eine Moral, die durch Trauma und Leid erkauft ist. Aber das erzeugt eine Form von Dynamik und eine Form von Kampf und Konfliktualität, wo ich sagen würde, das ist etwas, was die dominanten Sozialformationen gar nicht erleben können, gar nicht denken können, weil die immer darauf aufgebaut sind, Sachen auszuschließen und ihre eigene Position zu normalisieren, ja, und jede Form von Kontestation eigentlich zu verhindern.
Gleichzeitig kann doch aber auch ein weißer, reicher Mann zum Verbündeten werden, zum Ally werden von unterdrückten Menschen. Nehmen wir mal ein historisches Beispiel, erinnern wir uns an Friedrich Engels. Er war selber ein wohlhabender Fabrikantensohn, erfolgreicher Unternehmer, der sich aber intellektuell wie politisch ganz stark gemacht hat für die Interessen des Proletariats. Also die Frage, welche Relevanz hat der Standpunkt einer Person für die Möglichkeit des Verstehens von gesellschaftlichen Zusammenhängen, von gesellschaftlichen Unterdrückungsmechanismen? Müssen wir nicht aufpassen, dass wir das Gewicht von diesen standpunktspezifischen Erfahrungen nicht überbetonen?
Auf jeden Fall, da würde ich ganz zustimmen. Es gibt diese Beispiele nicht nur in Bezug auf Klasse, also wo eine reiche Person sich der Sache des Proletariats annimmt, sondern es gibt die auch in vielen anderen Bereichen natürlich, also feministische Männer oder Weiße, die sich dem Abolitionismus anschließen und so weiter. Also offensichtlich ist es nicht so, und das zeigt sich da auch wieder, ja, dass der soziale Standpunkt die politische Perspektive determiniert, im Sinne von vollkommen bestimmt. Auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Unterdrückte, die sich nicht der Emanzipation verschreiben, sondern etwas anderes. Das heißt, das ist ein kontingenter Prozess. Das ist ein Prozess, der scheitern kann, der nicht automatisch ist. Ich würde aber trotzdem sagen, es ist auch nicht so, dass zwischen der sozialen Positionierung und der politischen Perspektive oder der Frage, ob man Mitglied von Gegengemeinschaften ist, gar kein Verhältnis besteht. Ja, also als ob es jetzt ganz egal ist. Es ist wahrscheinlicher, dass eine Frau feministisch denkt als ein Mann. Oder wir würden uns vielleicht eher an, wenn es um den Kampf gegen Rassismus geht, würden wir sagen, dass die von Rassismus Betroffenen da auch besonders dazu tendieren, dieses Wissen zu haben über Rassismus. Das soll auch so sein, ja, weil wenn man sich vorstellt, ein Feminismus, der mehrheitlich aus Männern besteht, das wäre ja auch eine total problematische Vorstellung, ja, also wo dann selbst wieder Asymmetrien fortgeschrieben werden, dass jetzt Friedrich Engels die Arbeiter aufklärt oder die feministischen Männer den Frauen erklären, was ihre eigene Situation ist. Das ist ja was, was uns intuitiv sofort einleuchtet, dass das nicht richtig sein kann, sondern das heißt, es ist weder vollkommen determiniert noch vollkommen zufällig. Und das versuche ich zu beschreiben mit dem Begriff des Potenzials. Ja, also es gibt ein Potenzial, das sich aus der sozialen Situierung ergibt, aber das Potenzial muss eben auch ausgeschöpft werden.
Dann sehen wir uns doch mal diese Vorteile, dieses Potenzial zur Vorteilhaftigkeit genauer an. Sie sprechen von einer ganzen Reihe von möglichen Vorteilen, die erwachsen können in Gegengemeinschaften. Das sind normative, über die haben wir jetzt gerade schon ein klein bisschen was gehört, epistemische, ästhetische und affektive. Jetzt fehlt uns leider die Zeit, alle diese Vorteile näher anzusehen, aber greifen wir doch mal eine ganz wichtige Achse raus, nämlich die epistemischen, also die Wissensvorteile. Machen wir das wieder an einem konkreten Beispiel. Das ist ein bekanntes Beispiel, nämlich die NSU-Morde. Also im Anschluss an die NSU-Morde, die Morde der rechtsradikalen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund in Köln 2004, hat die Polizei ja bekanntlich jahrelang in die falsche Richtung ermittelt, nämlich gegen die Opfer. Und das, obwohl die Opfer von der ersten Stunde an in die richtige Richtung gewiesen haben, nämlich ein rechtsradikales Motiv vermutet haben. Inwiefern zeigt sich jetzt an diesem Beispiel ein epistemischer Vorteil, der sich ergibt aus der Gegengemeinschaft?
Ja, eigentlich haben Sie das jetzt schon benannt. Also wenn man sich diese NSU-Morde anguckt, kann man genau sehen, es gab seitens der Mehrheitsgesellschaft, ja, das heißt der Bevölkerung, aber auch der Medien und der Politik, eine ganz massive epistemische Blockade. Man hat etwas nicht gesehen und man hat etwas auch nicht sehen wollen. Also ich glaube, das ist nicht einfach nur ein Nichtwissen, sondern auch eben ein Nichtwissenwollen, eine bestimmte Verdrängung, wie man in der Psychoanalyse sagen würde, dessen, was da passiert ist. Und das ist deshalb, weil, ja, zum Teil einfach, weil man sein Leben so lebt, ohne je mit Rassismus konfrontiert zu sein, dass man sich das eben gar nicht vorstellen kann, dass so etwas passiert. Und zum Teil vielleicht auch, weil man selber rassistisch denkt, also wenn man eben von Dönermorden spricht und so weiter, da sieht man, dass der eigene Rassismus sich dort eben so auswirkt, dass man eine epistemische Blockade hat. Und auf der anderen Seite haben migrantische Communities schon 4 Jahre vor der Selbstenttarnung des NSU, also schon 2006, nach dem Mord an Halit Yozgat, darauf hingewiesen, dass es sich um Nazis gehandelt hat. Sie haben das lautstark verkündet, sie haben Demonstrationen gemacht, sie haben das der Polizei gesagt, sie sind zu den Medien gegangen. Das heißt, ihnen war sehr, sehr schnell klar, dass es sich dabei nicht um Morde aus dem eigenen Milieu handelt, sondern eben von Rechtsradikalen verübt. Und das ist ein Wissen, was sich aufgrund der eigenen Erfahrung mit Rassismus ergeben hat, aber auch aufgrund dessen, weil es eine Art alternativen Deutungsrahmen schon gab. Also es gab Communities, die das einzuordnen wussten, die auch aus der langen Geschichte auch migrantischer Kämpfe heraus ein bestimmtes migrantisches Wissen schon hatten, sodass sie in der Lage waren, das richtig einzuordnen. Und hier sieht man auch gut, dass dieses Wissen nicht unbedingt wieder sich gut anfühlt, ja, oder auch gar nicht sich in Handlungsmacht überträgt unbedingt. Aber im Nachhinein können wir jetzt sagen, ja, das war wahr.
Das war wahr. Schauen wir noch auf die Vorteile, die sich in Ihren Augen aus anderen Gefühlskulturen, also aus gegengemeinschaftlichen Gefühlskulturen ergeben. Denn auf den ersten Blick könnte es ja paradox sein, dass gerade diejenigen, die auf die eine oder andere Weise Erfahrungen des Mangels, des Ausschlusses, der Demütigung, der Verachtung machen mussten, affektive Vorteile genießen können sollen gegenüber denjenigen, die gerade diese negativen Erfahrungen nicht machen müssen. Woraus speisen sich diese affektiven Vorteile, die Sie da meinen?
Ja, auch da ist es wieder so, dass man Aufschluss über diese affektiven Vorteile vor allem darüber bekommt, indem man sich die Zeugnisse von Gegengemeinschaften selber anschaut. Und da sieht man, dass die sehr vielgestaltig auch wieder sind. Zum Teil sind das wirklich Erfahrungen von Glück. Zum Beispiel etwas, was entsteht durch die Erfahrung von gegenseitiger Hilfe in Notlagen. Ja? Dass Menschen anfangen, sich nach Naturkatastrophen zum Beispiel oder so gegenseitig zu helfen und dass das eine Verbindung zur Menschlichkeit vielleicht sogar herstellt, die dominanten Gesellschaftsformen gar nicht kennen und auch nie erleben werden. Aber das muss auch nicht immer so was ganz Schillerndes, Positives sein wie Glück. Das kann auch sowas sein wie Trost oder eine Form von Rausch in politischem Aktivismus oder auch in ästhetischen Erfahrungen, ja, in der Clubszene, im Tanzen und so weiter. Oder es kann auch was sein, wo es einfach nur darum geht, mit Trauma umzugehen, mit eigenen Schmerzerfahrungen umzugehen. Und das ist natürlich wieder sehr provokativ zu sagen, bessere Gefühle, die haben bessere Gefühle. Was soll das überhaupt heißen? Besser. Und ich mache eben den Vorschlag, dass man die Qualität dieser Gefühle oder die Überlegenheit dieser gegengemeinschaftlichen Gefühle auch wieder so verstehen kann, dass Gegengemeinschaften eine größere Übung im Umgang mit Konfliktualität haben. Ja, damit, dass sie affektiv herausgefordert werden, dass sie also eigentlich die ganze Zeit affektive Kämpfe führen mit sich selbst, mit ihrer Umgebung und dass das eine Kompetenz erzeugt, die Leuten, die affektiv nie herausgefordert werden, die einfach ihr Leben führen und die auch ihr Leben in einer Gewissheit der Normalität oder der Erwartung der Stabilität führen, dass die auf eine Weise auch affektiv verarmt sind.
Dann könnte man also zusammenfassend sagen, die These ist, Mitglieder von Gegengemeinschaften oder Gegengemeinschaften als Ganzes sind durch diese ständige und systematische Konfliktualität, in der sie leben, näher dran an der Wahrheit, am Richtigen, am Schönen und am schön Gefühlsmäßigen.
Richtig.
Das haben wir also schon verstanden, was Sie unter Gegengemeinschaft verstehen und woraus sich in Ihren Augen also diese Vorteile speisen können, diese normativen, epistemischen, ästhetischen, affektiven Vorteile, wenn es darum geht, eine gute, eine gerechte Gesellschaft zu entwerfen und sie auch zu leben. Und dann kommen wir natürlich zur alles entscheidenden Frage, nämlich wie kann aus diesen gegengemeinschaftlichen Vorteilen tatsächlich gesellschaftliche Transformation werden, beziehungsweise wie kann Transformation von diesem theoretischen Standpunkt aus gedacht werden. Sie sagen dazu, das haben wir vorher schon gehört, Inklusion ist in Ihren Augen auf jeden Fall eine Sackgasse. Wenn Gegengemeinschaften eine bessere Vision einer guten Gesellschaft haben, dann kann Befreiung gerade nicht einfach in Inklusion in die herrschaftliche Gesellschaft bestehen. Es müssen neue Institutionen her, soweit Ihre These. Ist es aber nicht ein bisschen statisch gedacht? Denn Inklusion führt doch ganz oft auch zu einer sukzessiven und schon teilweise auch fundamentalen Veränderung der alten Institutionen. Also wenn wir uns das mal am Familienrecht ansehen. Seit kurzem können ja bis zu 4 Erwachsene Rechte und Pflichten für ein Kind übernehmen. Das hat quasi nichts mehr zu tun mit dem Familienrecht von 1945.
Ja, also ich glaube, man muss die Frage der politischen Strategie ein Stück weit trennen von der Frage der normativen Perspektive daraus. Also was ich damit meine, zunächst einmal zu sagen, Befreiung kann nicht in Integration oder Inklusion bestehen, sondern in einer Abolition, ja, also in einer grundsätzlichen Abschaffung von diesem Herrschaftsverhältnis als Verhältnis. Das orientiert sich ganz stark tatsächlich an eher einer marxistischen Idee, wie Marx sich die Emanzipation der Arbeiter vorstellt. Ja, Marx sagt ja nicht, die Arbeiter sollen das bekommen, was die Kapitalisten schon haben. Die sollen auch Kapitalisten werden. Die sollen sozusagen den Kapitalisten angeglichen werden oder gleichgestellt werden, weil das die Relation nicht aufheben würde, sondern vielmehr muss es darum gehen, die Position des Proletariats zu universalisieren. Ja, also das heißt, niemand soll mehr Eigentum haben. Und durch diese Universalisierung wird dann auch die Relation aufgehoben und verliert dann die Eigentumslosigkeit auch ihren Schrecken. Und so versuche ich, diese Idee zu übertragen, auch auf andere Verhältnisse, zum Beispiel in Bezug auf die Familie, also dass es nicht darum geht. Und das ist eine Diskussion, die ja in der queeren und auch in der feministischen Bewegung auch lange Zeit geführt wurde. Ist es eigentlich genug zu sagen, die Ehe zum Beispiel wird für alle erweitert, oder sollte man sich eher, wie ich gerade schon versucht habe, am Hand des AIDS-Aktivismus zu erklären, die Verwandtschaftsform, die Sozialform von sich daran zu orientieren, die eigentlich von der Ehe die ganze Zeit ausgeschlossen waren. Das ist aber zunächst mal nur eine Perspektive auf, wie kann man sich Befreiung vorstellen. Und das kann jetzt verschiedene strategische Formen annehmen. Ich will überhaupt nicht bestreiten, dass die Ehe für alle zum Beispiel für sehr, sehr viele Menschen eine sehr, sehr große Erleichterung und ein Fortschritt und auch gesellschaftlich gesehen einen Fortschritt dargestellt hat. Und ich will auch nicht so verstanden werden, dass ich jetzt so eine Art revolutionären Maximalismus nur vertreten würde, dass jetzt nur das ganz andere zählt und bis wir das nicht erreicht haben, ist eher alles irrelevant. Ich glaube durchaus, dass bestimmte Reformen, bestimmte Veränderungen auch den Charakter der Institution grundlegend verändern können. Glaube aber gleichzeitig, dass, und das lernen wir aus der Geschichte vieler radikaler politischer Bewegungen, dass man sehr, sehr vorsichtig auch sein muss gegenüber den Domestizierungs- und Pazifizierungstendenzen von solchen Reformen. Also dass eben Bewegungen, die erstmal ganz utopisch angefangen haben, dann auch ihren radikalen Stachel dadurch verlieren. Und davor möchte ich auch ein bisschen im Zuge oder im Lichte oder im Geiste dieser Gegengemeinschaft vielleicht auch ein bisschen warnen.
Wenn Sie also sagen, es muss um so etwas wie die Verallgemeinerung gegengemeinschaftlicher Standpunkte gehen, dann ist klar, neue Institutionen, so wie Sie sie vor Augen haben, müssen aus gegengemeinschaftlicher Praxis erwachsen. Aber wie können die sich durchsetzen? Könnten Sie uns mal ein Beispiel geben für eine Erfolgsgeschichte von einer zunächst gegengemeinschaftlichen Institution?
Ja, also kommt natürlich immer darauf an, was man mit Erfolg meint. Aber die Durchsetzung gegen gemeinschaftliche Praxis, also klassische Beispiele dafür sind einfach Revolution. Also dort, wo eigentlich eine unterdrückte Gruppe sich revolutionär durchsetzt. Und das paradigmatische Beispiel ist vielleicht die haitianische Revolution, wo eben, also das heißt die Selbstbefreiung der Versklavten, nicht dadurch, dass man den Versklavten auch die gleichen Rechte gegeben hat wie den Sklavenhaltern, sondern eine revolutionäre Überwindung dieses Versklavungsverhältnisses insgesamt. Und das ist ein wichtiges historisches Beispiel. Und ich glaube aber, dass man auch in der heutigen Zeit sehen kann, dass ja diese Gegengemeinschaften nur dann erfolgreich sein können, wenn sie sich mit anderen Gegengemeinschaften verbinden. Ja, also das heißt, wenn sie gemeinsam versuchen, die Gesellschaft aus den Angeln zu heben. Es gibt einige Versuche in der Geschichte der letzten 50, 60 Jahre, wo das versucht wurde. Das prominenteste ist vielleicht die sogenannte Rainbow Coalition, die von den Black Panthers angestoßen wurde, wo es auch darum ging, eine schwarze Befreiung zusammenzudenken, zum Beispiel mit der Befreiung von Native Americans oder von Schwulen und Lesben oder von Frauen und zusammenzukommen in einer großen Koalition und zu versuchen, eben eine neue Verfassung sogar zu schreiben und eine neue Gesellschaftsordnung zu entwerfen. Die hat sich natürlich jetzt nicht durchgesetzt, insofern ist es kein gutes Beispiel. Aber an diese Beispiele muss man, glaube ich, anknüpfen, wenn man heute darüber nachdenkt, wie so eine Politik konkret aussehen könnte.
Wir sollten trotzdem unbedingt auch noch zu sprechen kommen auf die Schattenseiten und auch die Begrenztheiten von Gegengemeinschaften. Denn Gegengemeinschaften sind ja eben gerade keine herrschaftsfreien Räume. Oder es wäre falsch, sie sich als herrschaftsfreie Räume vorzustellen. Denn auch in Gegengemeinschaften gibt es natürlich blinde Flecken und manchmal auch den Hang zur Repression nach innen, wenn Leute zum Beispiel gegen die Logik der eigenen Community verstoßen oder im Ruf stehen, im Verdacht stehen, dies zu tun. Wie damit umgehen? Idealisieren Sie Gegengemeinschaften in Ihrem Ansatz nicht ein bisschen?
Ja, das ist natürlich die offene Flanke, die mein Buch bietet. Und das ist auch der Einwand, den ich immer erwarte. Ist es nicht eine Form von Romantisierung oder sogar eine Rechtfertigung des Leids oder eine Form von Augenwischerei darüber, wie die realen Herrschaftsverhältnisse aussehen? Und ich versuche eigentlich, so klar wie möglich zu machen, dass das nicht das ist, wie ich mir das vorstelle. Ja, also Gegengemeinschaften sind erstens nicht automatisch gut und zweitens auch nicht unbedingt gut. Also die Überlegenheit muss nicht bedeuten, dass dort man in einer Art abgeschlossener Utopie schon lebt. Ja, und das ist etwas, was eigentlich alle diese Zeugnisse von gegengemeinschaftlicher Theorie, wo von einer Überlegenheit die Rede ist, die sagen das auch die ganze Zeit. Ja, also wenn Marx und Engels vom Proletariat sprechen, dann sagen sie ja nicht, oh, was für eine schöne Lebensform, so möchten wir auch leben, sondern sie sprechen von den unzähligen Deformationen, denen dieser Klasse zugefügt wird. Ja, genauso ist es auch mit anderen Herrschaftsverhältnissen. Und ein weiterer Punkt ist eben, dass es auch innerhalb von Communities, von gegengemeinschaftlichen Communities wieder zur Herrschaft kommt, zu Ausschlüssen kommt. Sehr, sehr häufig ist gar nicht klar, handelt es sich eigentlich um eine wirkliche Gegengemeinschaft. Man hat natürlich viele Beispiele, die so clear-cut sind, ja, wo es klar ist beim Feminismus, in der queeren Szene und so weiter. Aber es gibt ja auch viele Gruppen, wo es gar nicht klar ist, ist das jetzt wirklich eine Gegengemeinschaft? Viele sind religiös bedingt, viele beziehen sich auf die Tradition dann doch und so. Also das glaube ich, dass eine Theorie der Gegengemeinschaft nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie diese ganzen Ambivalenzen klar benennt und auch denen Rechnung trägt. Und ich versuche das halt so zu machen, indem ich von vornherein von der Umstrittenheit von Gegengemeinschaften ausgehe und sogar sage, das ist ihr Vorteil. Und deshalb muss ich sie nicht romantisieren, sondern ich kann sagen, diese Gegenvergemeinschaftung ist eine offene Praxis, ein unabschließbarer Prozess, der auch nur dann wirklich diese Überlegenheit weiter erzeugen kann, wenn sie auch unabgeschlossen bleibt und wenn sie konflikthaft bleibt.
Ja, und ein weiteres Problem, das da jetzt sozusagen schon mit angesprochen ist, ist ja die epistemische Begrenztheit von diesen einzelnen Gegengemeinschaften. Denn wir haben ja jetzt schon rausgefunden, dass Gegengemeinschaften sich meistens formieren entlang einer konkreten Problemlage. Also eine migrantische Community, eine queere Community, eine antifaschistische, eine ökologische und so weiter, hat ja immer ein thematisches Zentrum. Das heißt, der Kitt ergibt sich aus einer geteilten Erfahrungswelt, aus einem angeeigneten Interessenshorizont. Es liegt also nahe, dass auch die Perspektiven von diesen Gegengemeinschaften auf eine bessere, gerechtere Gesellschaft partiell bleiben oder wenigstens sehr stark eingefärbt von diesem eigenen Standpunkt. Das heißt, man müsste eigentlich so etwas haben wie eine Art von Universalisierung dieser Gegengemeinschaften, um wieder zu einem etwas allgemeineren Standpunkt zu kommen. Wie soll das gehen?
Ja, also die Geschichte der politischen Bewegung oder die Geschichte der Gegengemeinschaften spricht dafür, dass zum Tagesgeschäft von Vergegengemeinschaftlichung gehört das Schließen von Bündnissen, ja, und gehört das Herstellen von Verbindungen zu anderen Gegengemeinschaften. Und ich glaube in der Tat, dass es sogar so ist, dass sich die Frage, ob eine Gemeinschaft emanzipatorisch ist oder reaktionär, sich genau daran zeigt, welche Form von Bündnissen sie schließt. Ja, also zum Beispiel der Feminismus. Also wenn man für die Rechte von Frauen eintritt, dann kann man das intersektional verstehen oder man kann das in Solidarität mit den Kämpfen von Rassismusbetroffenen sehen oder man kann das aber auch reaktionär verstehen, sogar faschistisch verstehen. Ja, man kann es nationalistisch ausdeuten oder so. Das heißt, wenn man sich jetzt nur diese eine Achse anguckt, dann weiß man gar nicht, ist das jetzt eine reaktionäre oder eine progressive Bewegung, sondern das zeigt sich daran, mit welchen anderen Gegengemeinschaften man sich verbindet. Und das ist nicht nur eine äußerliche strategische Verbindung im Sinne von, ja, wir haben dieselben Gegner, sondern eine, die auch was mit dem Binnenverhältnis dieser Gemeinschaften macht, ja, die das Sozialverhältnis verändert, wo man gegenseitig voneinander lernt, wo man sich gegenseitig beeinflusst. Man kann das sehr schön sehen in diesem Film Pride. Da geht es darum, dass während der Zeit von Margaret Thatcher sich die Schwulen mit den Kämpfen der Miners, also der Minenarbeiter, verbinden. Und sie sehen zunächst einmal, sie haben eigentlich beide dieselbe Gegnerin, nämlich Margaret Thatcher. Sie sind beide von dieser Sparpolitik und von der Ausgrenzung und so weiter betroffen, schließen sich erstmal nur aufgrund von einer äußeren Gemeinschaft zusammen und dann gehen sie gegenseitig auf ihre Partys oder Feste und lernen voneinander. Und die Minenarbeiter lernen, ihre Vorurteile gegenüber Schwulen abzubauen und die Schwulen lernen, ihre Vorurteile gegenüber Minenarbeitern abzubauen. Und so kommt was zusammen und so bildet sich eine Form von gegenseitiger Verschränkung. Und genau so müsste man, glaube ich, heute auch eine Form von emanzipatorischer Politik denken, ja, nur in diesem Zusammenkommen.
In der Bündnisfähigkeit zeigt sich also der progressive Charakter einer Gegengemeinschaft. Abschließend gefragt, Daniel Leuk, wir führen dieses Gespräch ja in einer vielfach krisengeschüttelten Umgebung, also Kriege, Krisen, Katastrophen, wo man nur hinblickt und der Horizont scheint sich auch weiter zu verdunkeln. Das ist eigentlich keine gute Grundlage für gegengemeinschaftliche Erfolge, könnte man jedenfalls meinen. Worauf hoffen Sie denn?
Ja, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage, weil ich das auch so erlebe, dass die Zeiten sehr, sehr pessimistisch sind. Aber ich glaube, also die erste Hoffnung ist erstmal, das ist gar keine Hoffnung, sondern eine Gewissheit, dass es Gegengemeinschaften immer gab und geben wird und dass auch von Gegengemeinschaften immer wieder Befreiungsimpulse ausgehen und ja, dass eigentlich krisenhafte Zeiten, zumindest für gegengemeinschaftliche Perspektiven, Öffnungen erzeugen. Ich glaube, das kann man sich gut klar machen, wenn man zurückdenkt an die Zeit vor 4 Jahren in der Pandemie 2020, wo wir auch eine extreme gesellschaftliche Krise beziehungsweise ein Zusammenkommen von mehreren Krisen erlebt haben, der Pandemie, aber auch der Black Lives Matter Bewegung, auch die ökologische Krise. Und das hat zu einer unfassbaren Lähmung und Pessimismus geführt, aber es hat auch gezeigt, dass es Öffnungen gibt und dass dort dann Gemeinschaften auf den Plan treten und selbst organisiert das Zusammenleben organisieren können, die vorher ausgeschlossen und unterdrückt waren. Und damals war es so, dass man die ganze Zeit schon darauf gewartet hat oder sich gefragt hat, warum schließen sich die Systemrelevanten nicht zusammen und überlegen sich, wie sie die Infrastruktur der Gesundheit und so weiter ganz anders organisieren können als in dem gegenwärtigen System. Und darauf hoffe ich, dass bei der nächsten Krise wir vielleicht einen Schritt weitergehen können und uns aus dieser Gefangenschaft des Systems ein Stück weit mehr befreien können und den Mut finden können, uns auf andere Weise noch zu organisieren.
Herzlichen Dank, Daniel Leuk, für das spannende Gespräch.
Ich danke.
Und wer sich jetzt vertiefen will, Daniel Leuks Buch heißt Die Überlegenheit der Unterlegenen, eine Theorie der Gegengemeinschaften und erscheint in ein paar Tagen bei Suhrkamp. So, Ostern ist um und auch der Ramadan endet übermorgen. Die Fastenzeit ist also wirklich fast vorbei. Na, dann können wir doch wieder so richtig zulangen, oder? Kaufen, konsumieren, schlemmen, was das Zeug hält. Und wenn uns dann das schlechte Gewissen packt, dann einfach eine kleine Spende hier, ein bisschen CO2 kompensieren da und einmal die Woche vegetarisch. Und schon ist die Weste wieder rein. Nichts als moderner Ablasshandel ist dieses Verhalten. So lautet ein Vorwurf mit Konjunktur, einer, der in vielen Runden zu erhitzten Gemütern führt. Was ist dran an diesem Vorwurf des modernen Ablasshandels? Die Philosophin Barbara Pleisch kommentiert.
Manchmal komme ich mir vor, als lebten wir noch immer im Zeitalter der Reformation. Ständig wird auf den Ablasshandel geschimpft, als würden uns nach wie vor Kleriker auflauern, die mit unserem schlechten Gewissen gutes Geld verdienen. Wer nach seinem Tod nicht im Fegefeuer schmoren wollte, dem wurde, je nach Vergehen, der Kauf eines sogenannten Ablassbriefes nahegelegt. Das Geschäftsmodell florierte und die Kassen der Kurie füllten sich. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Wer heute gegen den modernen Ablasshandel wettert, nimmt denn auch nicht länger raffgierige Mönche ins Visier. Dafür echauffiert man sich lauthals über den modernen Weg, möglichst tadellos durchs Leben zu kommen. Die WM-Spiele in Katar schauen und dafür für Amnesty International spenden. Massenhaft Klamotten kaufen und Ausrangiertes brav in die Altkleidersammlung legen. Um die Welt chatten, aber die Flugreisen artig CO2 kompensieren. Das Geschäft mit dem schlechten Gewissen? Floriert es nicht wie anno dazumal? Zwar hofft heute wohl kaum einer mehr, sich auf diese Weise einen Platz im Paradies zu sichern. Aber lassen wir uns nicht nach wie vor weismachen, die weiße Weste lasse sich käuflich erwerben? Ganz nach dem Motto des Dominikanermönchs Johann Tetzel: Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. So verbreitet die Analogie mit dem Ablasshandel scheinen mag, so unzutreffend ist sie. Das beginnt schon bei der Frage, wen wir wegen vermeintlichen Ablasshandels ins Visier nehmen. Manchmal werden mit diesem Vorwurf Unternehmen bedacht, die CO2-Zertifikate anbieten. Tatsächlich wurden in jüngster Zeit in dieser Branche grobe Missstände aufgedeckt. Aber eine an sich taugliche Idee lächerlich zu machen, weil einige unsauber wirtschaften, greift zu kurz. Ansonsten könnten wir bald alle Banken schließen. Aber meist richtet sich die Kritik des Ablasshandels sowieso in erster Linie an die Adresse jener, die ihr schlechtes Gewissen beruhigen wollen, indem sie Zertifikate kaufen, eine Spende tätigen oder zur Altkleidersammelstelle marschieren. Wissen wir doch längst, wer ethisch konsumieren will, konsumiert vor allem weniger. Wer das Klima schonen will, verzichtet möglichst ganz auf Flugzeug und Auto. Dennoch ist der Vorwurf des Ablassglaubens fehl am Platz. Die Absolution erteilt den Konsum- und Reiselustigen heute nämlich keiner mehr. Wer moralisch integer ist, gesteht sich ein, dass wir am Ende des Tages vor uns selbst gerade stehen müssen. Sich dessen bewusst zu sein und hier und da sein Gewissen zu befragen, scheint mir nicht bigott, sondern Ausdruck von Anstand und Respekt. Zumal es in vielen Bereichen nicht möglich ist, unserer Verstrickung zu entgehen, indem wir unser Verhalten ändern. Wer zum Beispiel in Deutschland wohnt, hat einen viel zu großen ökologischen Fußabdruck, allein wegen der uns umgebenden Infrastruktur. Die meisten nutzen überdies Mobiltelefone, in denen Rohstoffe stecken, die unter menschenverachtenden Bedingungen abgebaut wurden. Und wie viele Konsumgüter werden nach wie vor unter erbärmlichen Arbeitsbedingungen gefertigt? Nicht immer steht eine Alternative zur Verfügung oder ist der komplette Verzicht möglich. Wer sich dann bemüht, mit einer Kompensation oder einer Spende zumindest ein bisschen abzufedern, dass wir von einer schädlichen und ungerechten Weltordnung profitieren, ist nicht heuchlerisch, zumindest so lange nicht, als man sich gleichzeitig bemüht, das Unrecht, so gut es eben geht, zu unterlassen. Der Vorwurf des Ablasshandels dient aber allzu oft nur einem Zweck: jene herabzuwürdigen, die sich redlich bemühen, anständiger durchs Leben zu gehen.
Barbara Bleisch zum Vorwurf des modernen Ablasshandels. Und mit diesem philosophischen Kommentar endet sein Streit für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.